Radio SRF
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Niederlage von Viktor Orban, das ungarische Verfassungsgericht kippt die geplante Wählerregistrierung. Die Amnestie von Václav Klaus, da hat Tschechien aber ein schönes Geschenk. Marokko hat seit einem Jahr eine gewählte Regierung und verliert je länger, je mehr die Hoffnung. Und Christina Hansen fördert und spendet großzügig und das mit 23.
Ich habe Geld, also muss ich auch was damit machen. Ich bin in der Lage, anderen zu helfen, also muss ich das auch tun.
So lässt sich leicht sagen. Nur Mut, junges Europa. Teil 7 unserer Serie. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. In Ungarn hat das oberste Gericht die nationalkonservative Regierung Orban erneut in die Schranken gewiesen und das neue Wahlverfahrensgesetz als verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz sah eine Pflichtregistrierung der Wähler und Wählerinnen vor und hätte die regierende Fidesz-Partei von Orban klar privilegiert. Auslandredaktor Josh Elbert.
Über Wochen hatte Ungarns Opposition mit Demonstrationen, Hungerstreiks und Eingaben vergeblich gegen das neue Gesetz protestiert. Jetzt kam ihr das oberste Gericht zu Hilfe. Das neue Gesetz, so die Richter, schränke das Wahlrecht unbegründet und die Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit unverhältnismäßig ein. Das Gesetz werde deshalb aufgehoben, das Parlament habe seine Kompetenzen überschritten. Das Gesetz hätte Bürgerinnen und Bürger gezwungen, sich bis spätestens 15 Tage vor einer Wahl registrieren zu lassen, persönlich auf dem Gemeindeamt oder per Internet, falls sie über eine beglaubigte elektronische Signatur verfügen. Verfassungsrechtler kritisierten dies als unnötiges Hindernis und die Opposition argumentierte, dass sozial benachteiligte oder schlecht gebildete Wähler, aber auch solche, die abgelegen wohnten, so von Wahlen ferngehalten würden. Das Gesetz verbot zudem 50 Tage vor einer Wahl Wahlspots und Inserate in privaten Fernseh- und Radiostationen und in Lokalzeitungen. Damit wäre Wahlwerbung praktisch nur noch in öffentlich-rechtlichen Medien möglich gewesen und die werden in Ungarn allesamt von der Regierung kontrolliert. Mit dem heutigen Urteil zieht die nationalkonservative Regierung von Viktor Orban ein weiteres Mal gegen die obersten Richter den Kürzeren. Vor einem Jahr hatten diese eine Reihe von Bestimmungen des Mediengesetzes als verfassungswidrig erklärt und im Sommer hoben sie ein Gesetz auf, das die Pensionierung aller älteren Richter vorsah. Orban wollte damit vor allem Richter loswerden, die noch in der Zeit linker und liberaler Vorgängerregierungen in ihr Amt gekommen waren. Ob sich Regierung und Fidesz-Partei allerdings in die neue Niederlage schicken, ist unklar. Während der Fraktionschef erklärte, damit sei eine Wählerregistrierung vor den Wahlen von 2014 vom Tisch, meinte ein anderer hoher Fidesz-Repräsentant, man könne auch erst die Verfassung ändern und dann ein neues verfassungskonformes Gesetz erlassen. Die Opposition rief daher die Fidesz auf, jetzt keine Tricks zu versuchen und den demokratischen Weg einzuschlagen.
Joe Schelbert über Ungarn. Und wir bleiben im Osten der EU. Silvan Fischer hat die Meldungen des Tages.
In Tschechien findet die erste Direktwahl des Präsidenten, wie geplant, Ende nächster Woche statt. Das hat der Verfassungsgerichtshof in Brünn entschieden, wie Medien berichten. Ein Kandidat war von der Wahl ausgeschlossen worden und hatte Beschwerde eingereicht. Die Ausbeutung von Arbeitskräften ist der Hauptgrund für Menschenhandel. Das zeigt ein Bericht der Internationalen Organisation für Migration, IOM, in Genf. Die IOM half im Jahr 2011 über 6'000 Opfern. Mehr als die Hälfte von ihnen hätten unter sklavenartigen Bedingungen gearbeitet. Die Mehrheit der Betroffenen waren Frauen, die meistens als billige Haushaltskräfte eingesetzt und oft auch sexuell missbraucht würden. Viele der Ausbeutungsfälle wurden laut dem Bericht in Russland, Haiti und Thailand registriert. Die Opfer kommen unter anderem aus der Ukraine, aus Jemen und Laos. Die Arbeitslosenquote in den USA hat sich im Dezember nicht verändert. Sie lag bei 7,8%, wie das Arbeitsministerium mitteilt. Damit hatten 12,2 Millionen Amerikaner keine Arbeit. Gleichzeitig korrigierte das Amt die provisorische Arbeitslosenquote für den Monat November leicht nach oben auf ebenfalls 7,8%. Die Quote liegt damit deutlich über dem 6%-Durchschnitt der letzten 60 Jahre. Im Gazastreifen haben Hunderttausende Menschen die Gründung der Fatah-Partei vor 48 Jahren gefeiert. An der Kundgebung nahmen mehrere ranghohe Berater von Palästinenserpräsident und Fatah-Chef Mahmoud Abbas teil. Abbas selber blieb an seinem Regierungssitz im Westjordanland. Der Gazastreifen wird von der radikal-islamischen Hamas regiert. Sie lehnt es ab, Israel anzuerkennen. Abbas hingegen wäre unter bestimmten Bedingungen bereit für eine Versöhnung. Die beiden Palästinensergruppen sind deshalb zerstritten. Trotzdem erlaubte Hamas der Fatah, die Feierlichkeiten im Gazastreifen abzuhalten. Die Kernkraftwerkbetreiber in Gösgen und Leibstadt sehen sich mit einer Strafanzeige konfrontiert. Der Trinationale Atomschutzverband und Greenpeace werfen den Betreibern vor, sie wollten die Kosten für die künftige Entsorgung der Werke der Bundeskasse und den Steuerzahlern anlasten. In der Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft sprechen die Atomkraftgegner von Urkundenfälschung. Der Stromkonzern Axpo, der Leibstadt betreibt, weist die Vorwürfe zurück. Die Essgewohnheiten in der Schweiz haben sich im Vergleich zu früher stark verändert. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Bauernverbandes. So werde heute immer häufiger auswärts gegessen, gleichzeitig werde zu Hause der Aufwand fürs Zubereiten und Kochen minimiert. Salat beispielsweise werde immer öfter schon geschnitten und gewaschen gekauft. Laut dem Bauernverband zeigt sich aber auch, der verantwortungsvolle Konsum nimmt zu. Es würden Esswaren bevorzugt, die umweltschonend und tiergerecht produziert worden seien. Als erste Schweizer Bank bezahlt die Migrobank ihren Vermögensverwaltungskunden Geld aus sogenannten Retrozessionen zurück. Es geht um Entschädigungen, welche die Vermögensverwalter erhalten, wenn sie Kundenaufträge abwickeln. Solche Honorare gehörten den Kunden und nicht den Vermögensverwaltern, hatte das Bundesgericht im letzten Oktober entschieden. Die Mikrobank bezahlt 2.800 Kunden insgesamt rund 4 Millionen Franken aus. Ein Bankensprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der Zeitschrift Beobachter. Der Schweizer Langläufer Dario Colonia hat das heutige Rennen an der Tour de Ski im italienischen Toblach als Dritter beendet. Der Kasache Alexei Poltoranin gewann das Einzelrennen über 5 Kilometer in der klassischen Disziplin. Zweiter wurde der Norweger Petter Northug. In der Gesamtwertung nach 5 von 7 Etappen führt Northug vor Titelverteidiger Colonia und dem Russen Alexander Leckow. Der österreichische Skispringer Gregor Schlierenzauer hat das dritte Springen der Vierschanzentournee gewonnen. Er übernimmt somit die Führung in der Tourwertung. Der Pole Kamil Stoch wurde in Innsbruck Zweiter, der Norweger Anders Bardal Dritter. Simon Amann kam auf den 25. Platz. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.059 Punkten, ein Plus von 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.421 Punkten, ein Plus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.2086 gehandelt, der Dollar zu 92,61. Das Wetter. Morgen ist es im Norden oft bewölkt, im Westen ist es zeitweise sonnig, im Wallis und im Tessin oft. Die Temperaturen um 7 Grad, im Süden mit Nordföhn bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Für Wegelin der Todesstoß, für andere Banken eine Chance. Mehr zum Deal mit den USA. Die Amnestie vergibt Tschechien seinem Präsidenten nicht. Marokko, dem Land ohne arabischen Frühling, geht's immer schlechter. Schlechte Lebensbedingungen treiben auch Millionen von Menschen auf Wanderschaft.
There's a new phenomenon now that there is an increasing amount of north-south migration.
Neu geht's auch von Nord nach Süd, sagt Migrationsspezialist William Lacey Swing. 23 sehr vermögend mit einer Mission. Christina Hansen engagiert sich für eine nachhaltige Welt. Und Kulturhauptstadt Marseille, eine kranke Frau.
Moi, je compare Marseille à une dame qui serait malade et que au lieu de la soigner, on va la maquiller pour faire croire qu'elle va bien.
Statt sie zu kurieren, wird sie einfach nett geschminkt. Wir schauen unter das Make-up der kriminellen Stadt. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast und zwar unter srf.ch. Die Bank Wegelin ist Geschichte. Für sie ist der Deal mit den USA schlecht verlaufen. Schlechter geht gar nicht. Und dennoch steckt in diesen Verhandlungen zwischen Amerika und Wegelin ein Stück Hoffnung für andere Schweizer Banken. Denn ganz grundsätzlich hätten die USA noch viel strengere Bedingungen aufstellen können. Eine Bank geht kaputt und dennoch weckt das Hoffnung. Wieso? Das fragte ich Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Am Deal gibt es etwas, das sehr auffällt, und das ist, es war ein Abschluss, eine Einigung möglich, ohne dass Wegelin Bankkundendaten in die USA liefern muss. Wegelin muss ein Schuldeingeständnis machen, Wegelin muss eine happige Buße bezahlen und Wegelin muss sich auch verpflichten, diese Bankkundendaten aufzubewahren. Aber Wegelin muss diese Daten vielleicht dereinst erst liefern, wenn es dann ein ordentliches Amtshilfeverfahren gegeben hat. Also dann kann man rechtsstaatlich sauber auch aus Schweizer Sicht allenfalls diese Daten doch noch liefern. Als vor ein paar Jahren die UBS mit den USA im Clinch war, da gab es erst einen Deal, nachdem die UBS Bankkundendaten in die USA geliefert hatte, also das Bankgeheimnis so gesehen verletzt wurde, plus die UBS musste damals auch noch eine happige Buße bezahlen. Von daher ist der Fall Wegelin doch ein Spezialfall.
Das heißt, eigentlich müssten rundherum die Schweizer Banken aufatmen, natürlich besonders diese rund 10, davon geht man aus, die im Visier sind der USA.
Also ich habe mich heute umgehört und aufatmen wäre etwas zu viel gesagt. Ich habe mit diversen Experten und Betroffenen gesprochen, die sind alle sehr zurückhaltend in ihrer Beurteilung. Zum einen, weil eben Wegelin ein Sonderfall war oder ist. Wegelin war angeklagt. Die übrigen wohl etwa 10 Banken, die sind zwar im Visier der US-Behörden, aber die sind nicht angeklagt, vielleicht einzelne Banker, aber nicht die Bank als Ganzes. Also niemand will sich mit Wegelin vergleichen. Ein anderer Grund für die Zurückhaltung der Betroffenen, niemand will seine Karten aufdecken, denn alle Schweizer Banken, die wegen möglichen Verstößen gegen die US-Steuergesetze verhandeln, die tun das sehr diskret. Also in der Öffentlichkeit kennt man die Details vielleicht zu wenig und kann das auch nur sehr grob vergleichen. Aber trotzdem, ich habe doch einen gewissen Optimismus gespürt, weil man eben gesehen hat, jetzt im Fall Wegelin, es ist eine Lösung möglich mit Geld und eine Lösung, die rechtsstaatliche Prinzipien nicht verletzt. Und das hat doch etwas für vielleicht nicht aufatmen, aber immerhin Hoffnungsschimmer gesorgt.
Das heißt, man kann trotz Sonderfall Wegelin ein Stück weit davon ausgehen, dass der Ablauf jetzt bei dieser Bank als Muster dient und Amerika die anderen Banken eben ähnlich behandelt.
Also auch Muster ist wahrscheinlich etwas zu viel gesagt, umso mehr als ja Wegelin am Schluss dieses Verfahrens tot ist und es die Bank gar nicht mehr gibt. Aber der Deal zeigt, eine Lösung nur mit Geld ist möglich, ohne dass der Bundesrat, wie eben im Fall UBS, einer Lieferung von Bankkundendaten zustimmen muss. Und das hat doch eine neue Qualität.
Nun gibt es ja über 350 Schweizer Banken, da sind natürlich auch sehr viele kleine darunter. Und für all die wollte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf ja eigentlich eine Globallösung aushandeln. Was passiert denn mit dieser Globallösung?
Die Globallösung ist nach wie vor das Thema des Bundesrates. Der Bundesrat strebt mit den USA ein Abkommen an, mit dem dieser Steuerstreit beigelegt werden soll gegen die Zahlung einer happigen Summe. Die Rede war von bis zu 10 Milliarden, die diese Globallösung die Schweizer Banken kosten könnte. Würden dann die USA einen Schlussstrich ziehen und keine Schweizer Banken mehr verfolgen, die in der Vergangenheit reichen Amerikanern geholfen haben, Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Noch letztes Jahr war Bundesrätin Wittmer-Schlumpf optimistisch, dass man das unter Dach und Fach bringt, diese Globallösung. Aber bisher hat sich nichts getan und ein solcher Persilschein widerspricht dem Rechtsempfinden in den USA, zum Teil auch in der Schweiz. Und zudem wollen die US-Behörden weiter Steuersünder aufspüren. Also von daher, es hat sich wirklich nichts bewegt in dieser Geschichte 2012. Und ich habe heute auch die Einschätzung gehört, dass es vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz so dringlich sei, eine solche Globallösung zu schließen. Denn vielleicht lösen sich ja die Probleme der Banken tatsächlich mit individuellen Abkommen, ohne dass rechtsstaatliche Prinzipien verletzt werden und ohne dass der Bundesrat dann dieser Lieferung von weiteren Bankdaten zustimmen muss. Allerdings, solche Lösungen werden sicher sehr teuer sein.
Das war Barbara Wittmer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt es. Doch dieses Geschenk, das der tschechische Präsident Václav Klaus seinem Land macht, möchten viele nicht. Klaus hat eine Amnestie erlassen zum 20. Jahrestag der Gründung der Tschechischen Republik, ein Zeichen der Versöhnung, wie er sagt. Doch dabei werden nicht nur 6000 Kleinkriminelle aus den Gefängnissen entlassen, auch große Wirtschaftskriminelle sind dann juristisch fein raus. Kilian Kirchgessner über Václav Klaus, letzte zweifelhafte Amtshandlung.
Auch einstige Weggefährten wenden sich inzwischen von Václav Klaus ab. Juristen, Politologen, Bürgerrechtler und die gesamte tschechische Opposition kritisieren die Massenamnestie des Staatspräsidenten mit scharfen Worten. Sie sei Gift für das Gerechtigkeitsempfinden des ganzen Volkes, sagt etwa eine der höchsten tschechischen Richterinnen. Und andere Kommentatoren nennen die Begnadigung schlicht die schlimmste Tat in seiner Amtszeit. Nach der Verfassung haben tschechische Präsidenten das Recht zu einer weitreichenden Begnadigung von Strafgefangenen. Gleich nach der politischen Wende hat der erste Präsident Václav Havel dieses Instrument genutzt, um vor allem den politischen Gefangenen schnell zur Freiheit zu verhelfen. Bei der Amnestie seines Nachfolgers Václav Klaus wittern viele Tschechen indes ganz andere Motive. Dank seines Gnadenerlasses nämlich enden jetzt dutzende Prozesse gegen mutmaßlich korrupte Politiker und Unternehmer. Das liegt an einer unscheinbaren Klausel in dem präsidentiellen Erlass. Wenn sich Gerichtsverfahren bereits länger als 8 Jahre hinziehen, werden sie kurzerhand ad acta gelegt. Davon profitieren vor allem Finanzbetrüger und die Drahtzieher von korrupten Machenschaften, die ihren Prozess mit Hilfe teurer Verteidiger immer wieder künstlich in die Länge ziehen. Ihnen spielt jetzt die Amnestie des Präsidenten in die Hände. Das Signal halten viele Tschechen für fatal. Ihnen geht es nicht um die vielen tausend kleinen Straftäter, die ebenfalls entlassen werden, sondern um die großen Fische. Korruption und Vetternwirtschaft beklagen die Tschechen schon seit den 90er Jahren. Aber gerade im vergangenen Jahr haben sich Staatsanwälte und Richter erstmals mit großem Biss an mehrere Fälle herangewagt, die zuvor oft unter den Teppich gekehrt worden sind. In der Gesellschaft herrscht seitdem eine Aufbruchstimmung im Kampf gegen Korruption. Dass der Präsident gerade in dieser Zeit seine Amnestie erlässt, ist verheerend. Die Opposition erinnert daran, dass viele der jetzt zwangsweise beendeten Gerichtsprozesse ihren Anfang in den 90er Jahren haben. Gerade zu der Zeit also, in der Václav Klaus noch Premierminister war. Er ist ein Verfechter des neoliberalen Kapitalismus und gilt vielen Tschechen als Vater der zügellosen Privatisierung in den 90er Jahren. Gerade in seiner damaligen Amtszeit sei es zu einer Blüte von Korruption und Vetternwirtschaft gekommen, heißt es bei der Opposition. Jetzt verwische Václav Klaus seine eigenen Spuren. Für den Präsidenten könnte es gerade diese umstrittene Amnestie sein, mit der er in die Geschichtsbücher eingeht. Denn seine letzte Amtszeit läuft jetzt aus. Schon in der kommenden Woche wählen die Tschechen ihren neuen Präsidenten. Sämtliche Kandidaten haben sich inzwischen von der Amnestie distanziert.
Migration ist und wird immer mehr Thema. Mit Ausländern in der Schweiz befassen sich im Moment gleich 3 Initiativen und alle wollen sie verhindern, dass zu viele Menschen in die Schweiz kommen. 1,8 Millionen Ausländer sind es zurzeit, knapp 23% der Bevölkerung. Ist das viel? Nicht, wenn man die Perspektive ändert und sich die weltweiten Migrationsflüsse anschaut. William Lazyswing tut das. Thomas Gutterson hat den Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration getroffen.
Die Aussicht aus William Lazyswings Büro der International Organization of Migration über den Genfer See erlaubt einen breiten Horizont. Den braucht der knapp 80-Jährige auch, um den Überblick über die weltweiten Migrationsflüsse zu behalten.
Migrants constitute a sort of an, what I would call an all-encompassing category.
Migrant könnte beinahe jedermann sein. Flüchtlinge, Menschen, die an einem anderen Ort Arbeit suchen, Studenten, die im Ausland zur Uni gehen. Er selbst sei einer, sagt der gebürtige Amerikaner. Insgesamt 214 Millionen Menschen, 3x die Bevölkerung Deutschlands oder 3% der Weltbevölkerung leben in einem anderen Land. Aber Migranten seien auch jene, die sich innerhalb eines Landes verschieben und diese Zahl sei noch viel. Viel größer.
China alone has more than 200 million internal migrants who are moving from the poor regions in the west to the coastal cities, which are more affluent.
In China allein ziehen etwa so viele Leute von den ländlichen Regionen in die Städte, wie weltweit Menschen in ein anderes Land ziehen. Die Beweggründe seien vielfältig.
Number one, demography. Number two, the demand for labor. The distance shrinking technology. Cheap air travel.
Bevölkerungswachstum, Arbeitsnachfrage, Katastrophen, Kriege sind vielleicht die offensichtlicheren. Aber auch die Digitalisierung und die immer günstig werdenden Flugverkehrsmöglichkeiten sind weitere Motoren. Deshalb wird Migration in Zukunft weiter zunehmen. Für Europa rechnet der Chefdiplomat mit etwa 50 Millionen mehr Migranten in etwa 30 Jahren.
And I'm coming to my point, which is that Europe alone will need 50 million more workers than it has in 2050.
Doch dagegen wehrt sich die Politik in Europa. Es wird gewarnt vor Überfremdung und Überbevölkerung. Diese Ängste weist Swing zurück. Wenn man sich das ganze Bild betrachte, migrierten relativ wenige Menschen nach Europa.
There's generally speaking a somewhat inaccurate perception of the flows. There's a perception often that all the southerners are coming north, particularly from Africa into Europe. If you take the Libyan crisis, for example, in 2011,
als zum Beispiel nach der Libyen-Krise zwischen 35.000 und 50.000 Afrikaner nach Europa flüchteten, waren es über 1,5 Millionen, die innerhalb des Kontinents migrierten. Das 30- oder 40-fache. Die größten Migrationsflüsse bewegten sich nicht nach Norden, sondern in der südlichen Hemisphäre, erklärt Swing. Das wird in Europa aber nicht wahrgenommen.
The largest flow is now south-south. It's not just south-north, no. There is a lot of south-north, but the south-south is predominant. These things change over time.
Migrationsflüsse änderten sich über die Zeit. Und so beobachtet die IOM seit der Wirtschaftskrise sogar eine zunehmende Migration von Norden gegen Süden.
And there's a new phenomenon now that there is an increasing amount of north-south migration. A lot of Portuguese, for example.
Viele Portugiesen zum Beispiel wandern in frühere Kolonien aus, nach Brasilien etwa. Natürlich schafft Migration Probleme. Diese situiert Swing aber nicht dort, wo die Menschen hinziehen, sondern dort, wo sie wegziehen. Der Brain Drain, Intelligenz, die abzieht und so ein Land in seiner Entwicklung hemmt. Deswegen fordert der Migrationsdiplomat, dass man Mechanismen erfindet, damit Menschen einfacher migrieren können in ein anderes Land, aber auch wieder zurück. Swing spricht von zirkulierender Intelligenz.
There needs to be something that we can call brain circulation, in which people go to pursue their career, but who also realize that they need to give back.
Ein Schlüsselfaktor dabei sei, dass Menschen, die im Ausland leben, einen Bezug zu ihrer Heimat behalten, doch zum Beispiel weiterhin wählen können. Swing betrachtet Chancen und Risiken der Migration aus einer globalen Perspektive. Von der restriktiven Ausländerpolitik in Europa hält er wenig.
You can build walls, you can put in restricted policy, do what you want to do. You will not ultimately keep people from migrating who have that determination. Because if you're too restrictive, you just push more people into the hands of traffickers and smugglers, and this will become a problem for your country.
Wer die Migration zu stark einschränke, treibe die Migranten nur in die Hände von Schmugglern. Denn aufhalten könne man sie ohnehin nicht, ist William Lacey Swing überzeugt.
Mit dem Beitrag von Thomas Gutesson ist es 18.23 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einer jungen Frau, die mit ihrem Geld etwas bewegen will, und der Stadt Marseille, wo sich Kriminelle etwas gar leicht bewegen können. Zuerst aber geht es nach Nordafrika. Wenn die Rede ist vom arabischen Frühling, dann spricht kaum einer von Marokko. Dort ist die Bevölkerung vor 2 Jahren zwar auch auf die Straße gegangen für mehr Gerechtigkeit und Demokratie. König Mohammed VI. Hat dann eine neue Verfassung ausarbeiten lassen, die das Volk angenommen hat. Und vor einem Jahr hat Marokko eine neue Regierung gewählt. Die gemäßigte islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, PGD, hat gewonnen und stellt den Ministerpräsidenten. Bert Stauffer verfolgt die Entwicklung in Marokko seit 20 Jahren. Ich fragte ihn, was hat die PGD in diesem einen Jahr angepackt?
Die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung hat in all den Bereichen, in denen sie ihren Wählern Fortschritte versprochen hat, konkrete Resultate versprochen hat, sehr wenig erreicht. Sie hat nur wenig versucht, die Korruption zu bekämpfen. Es ist ihr nicht gelungen, die Wirtschaft anzukurbeln. Und sie hat auch nur in ganz kleinem Umfang für mehr Transparenz gesorgt. Man muss allerdings vorausschicken, dass in Marokko eine gewählte Regierung einen sehr kleinen Handlungsspielraum hat. Man muss auch wissen, dass es das erste Mal ist, dass eine islamistische Partei in die Regierungsverantwortung eingebunden wird. Und es handelt sich ja um eine Koalitionsregierung, in der die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung nur eine von mehreren Parteien ist.
Die Macht dieser Islamisten sei sehr begrenzt, haben Sie eben gesagt. Und dennoch gibt es gewisse Zeichen. Sind das denn zum Beispiel auch religiöse? Macht sich das irgendwie im Alltag in Marokko bemerkbar, dass das jetzt Islamisten sind, die da mitregieren?
Das macht sich im Alltag tatsächlich bemerkbar. Man muss allerdings wissen, dass eine Re-Islamisierung in allen Maghreb-Staaten stattfindet, unabhängig davon, ob eine islamistische Regierung an der Macht ist oder nicht. Die BJD, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, versucht diese stärkere Islamisierung der Gesellschaft zu fördern. Sie versucht beispielsweise in den Medien durchzusetzen, dass in allen audiovisuellen Medien des Staates 5-mal täglich zum Gebet aufgerufen wird, dass mehr Arabisch gesprochen wird. Sie versucht, Festivals zu verbieten, die ihrer Ansicht nach zu säkular, zu westlich sind. In diesen Bereichen hat auch die Regierung Bekirian gewisse Zeichen setzen können.
Dort, wo wirklich auch Veränderungen gefragt wären, nämlich wirtschaftlich, hat sich nicht viel getan. Wie geht es denn den Menschen in Marokko?
Den Menschen geht es eher schlechter als vor einem Jahr, als die Regierung Bekirian an die Macht gekommen ist. Es hat ein Kaufkraftverlust stattgefunden. Die Rücküberweisung von Emigranten, marokkanischen Emigranten im Ausland, haben abgenommen. Der Tourismus schwächelt auch ein bisschen. Und die Arbeitslosigkeit auf dem Land ist sehr, sehr hoch und in den armen Vorstädten ebenfalls. Also generell ist die Lage für die Menschen eigentlich sehr schwierig geworden, viel schwieriger. Die Lebensmittelpreise sind angestiegen und die islamistische Partei, die Regierung Bekirian, musste der Bevölkerung auch eine Erhöhung der Benzinpreise schmackhaft machen, was für viele, viele Menschen eine sehr, sehr große Belastung darstellt.
Also das ist doch ein riesiges Potenzial eigentlich für Aufstand, für Proteste. Weshalb hören wir davon nichts und lesen nichts?
Es gibt tatsächlich immer wieder regional kleinere Aufstände, Demonstrationen, Manifestationen der Unzufriedenheit, aber diese lokalen Ereignisse werden immer radikal unterdrückt, mit massiven polizeilichen Mitteln niedergeschlagen. Gleichzeitig versucht die Regierung der Bevölkerung klarzumachen, dass es in Marokko eigentlich relativ gut gehe. Das Leiden in Syrien und die schwierige Lage in Südeuropa, in Spanien, in Griechenland werden heraufbeschworen. Die Stabilität Marokkos, das relative Wohlergehen Marokkos in den Vordergrund gestellt. Und bis jetzt ist diese Taktik, diese Strategie der Regierung eigentlich aufgegangen.
Marokko hat ja auch so ein bisschen eine Sonderrolle innerhalb vom arabischen Frühling, anders als Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien. Weshalb findet der arabische Frühling in Marokko nicht statt?
Das Regime hat gleich zu Anfang, nachdem die Revolution in Tunesien ausgebrochen ist, sehr geschickt reagiert, sehr rasch reagiert, hat der Bevölkerung Zugeständnisse gemacht. Es wurde dann ja Anfang 2011 eine neue Verfassung ausgearbeitet, über die das Volk dann abgestimmt hat. Das ist sicher ein wichtiger Faktor. Dann spielt aber auch die lebendige Zivilgesellschaft in Marokko eine Rolle, die sehr viel Protestpotenzial absorbieren kann. Die Leute, die sonst vielleicht auf die Straße gehen würden, demonstrieren würden, diese Energien in Projekte leiten kann. Ich denke, das sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber gleichzeitig sind die entscheidenden Faktoren, die in Tunesien zu diesen Aufständen geführt haben, das heißt Massenarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und viele andere Faktoren, die sind auch in Marokko vorhanden. Und es ist überhaupt keine Garantie gegeben, dass nicht auch in Marokko eines Tages größere Aufstände ausbrechen werden.
Gibt es denn eine Opposition, die diese Energie quasi bündelt?
Nein, die heutige Opposition, die ist sehr zersplittert, die säkulare Opposition, darunter sind Parteien, die total diskreditiert sind, abgewirtschaftet sind, es sind auch künstlich geschaffene Parteien, die eh kein großes Elektorat haben. Von dieser Opposition ist nichts zu fürchten. Was der Palast aber fürchten dürfte, das ist ein Zusammenschluss aller islamistischen Kräfte, weil im Land gibt es ja eine große Gruppierung namens Gerechtigkeit und Wohlfahrt, die nicht auf der politischen Bühne vertreten ist, deren Anführer kürzlich verstorben ist. Und wenn diese Gruppierung sich zusammenschließen würde mit der BJD, mit der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, zu einem islamistischen Pol, dann dürfte es für den Palast schwierig werden.
Sie haben jetzt die Situation in Marokko als recht düster beschrieben, große Arbeitslosigkeit, kaum Perspektiven für die Menschen. Und noch immer ist ja alle Macht beim König, beim Palast. Gibt's denn da nicht von der Straße her auch Wut gegen ihn?
Bis heute steht König Mohammed VI. Eigentlich fast unangefochten über den politischen Niederungen. Dies, obwohl er in letzter Zeit heftig kritisiert worden ist von politischen Analysten, von gewissen Autoren, die ihm vorwerfen, dass er eigentlich die Geschäfte, die er betreibt, dass er eigentlich mehr Geschäftsmann als König ist, dass er die beiden Bereiche eigentlich miteinander verquickt auf unzulässige Art und Weise und dass er häufig nicht das Wohl des Landes im Auge hat. Gleichzeitig muss man einfach wissen, dass die Monarchie in Marokko sehr stark verankert ist, dass vor allem bei der ländlichen, ungebildeten Bevölkerung der König auch immer noch als religiöser Anführer gilt, dass der eigentlich nicht kritisiert werden kann, dass sie ihn bewundern, auch sicher. König Mohammed VI. Hat auch immer wieder positive Vorstöße unternommen, Initiativen gestartet. Er hat das Land modernisiert, zum Beispiel mit einem supermodernen Tiefseehafen ausgestattet. Doch dies genügt nicht längerfristig, wenn die Verarmung der breiten Bevölkerung und vor allem der ländlichen Bevölkerung, wenn die voranschreitet, wenn die nicht gestoppt werden kann und wenn der tiefe Graben zwischen Arm und Reich, der sich in den letzten Jahren in Marokko aufgetan hat, wenn das nicht geändert werden kann, dann dürfte der Thron von König Mohammed VI. In Zukunft nicht gesichert sein.
Das war Maghreb-Spezialist Beat Staufe. In diesen Tagen stellen wir junge Menschen vor. Junge Erwachsene in verschiedenen Ländern Europas, in verschiedenen Lebensumständen, mit verschiedenen Möglichkeiten und Erwartungen und entsprechend verschiedenen Einstellungen zum Leben. Kasper Selk hat an einer Hochschule in Iserloh, das ist in Nordrhein-Westfalen, eine junge Deutsche getroffen, der es sehr gut geht. Und sie engagiert sich dafür, dass das so bleibt, nicht nur für sie selbst.
So, und jetzt suchen Sie mal Word, auch über die Suchfunktion gerne. Ganz unten?
Ganz unten hier?
Genau, genau.
Ach, das ist bei mir nicht.
Okay, einmal Word eingeben.
Hier unten? Mhm. Christina Hansen erklärt einer älteren Dame den Umgang mit Word. Christina Hansen ist 23 Jahre jung, nicht sehr groß. Sie trägt ihre langen blonden Haare in einem Zopf, hellblauer Pullover, Jeans, keine Schminke. So steht sie neben der Seniorin, der sie geduldig den Umgang mit Computer und Internet beizubringen versucht. Im Moment geht es um Textverarbeitung.
So, und da ist jetzt schon Word, sehen Sie? Jetzt klicken Sie drauf und halten die Maustaste gedrückt. Nein, auf das Word, das dritte von oben.
Christina Hansen leistet hier mit einigen Kommilitonen Freiwilligenarbeit. Wissen sei Macht, sagt sie, und darauf hätten auch diejenigen Anrecht, welche bisher mit Computern nicht zurechtgekommen seien. Also gibt sie mit weiteren 8 Studenten ihrer Business School jede Woche Kurse in Word und Explorer und PowerPoint für Senioren.
Damit eben auch die Älteren in der Gesellschaft noch einen Anschluss finden an dieses doch für sie so verwirrende Medienzeitalter. Und ja, ich glaube, das hilft denen schon enorm.
Christina Hansen hilft aber nicht nur denen, sie hilft auch aus im Tierheim. Sie sammelt Geld für das Frauenhaus, für das Rote Kreuz und sie spendet und investiert auch selber. Denn Christina Hansen kommt aus vermögenden Verhältnissen, wie man so sagt.
Mein Großvater mütterlicherseits war Ingenieur und er hat ein Produktionsverfahren erfunden, das es so bis jetzt nicht gab. Das hat er patentiert und damit leben wir eigentlich momentan sehr gut. Wir bauen eben diese Maschinen, die diesen Produktionsprozess erfüllen und verkaufen die auch in ungefähr 10 Fabriken, die über die ganze Welt verteilt sind.
Das bringt der Familie sehr viel Geld. Dieses Geld sei natürlich ein Segen, sagt Christina Hansen. Es erleichtere ihr das Leben enorm. Diese Studentin lebt nicht in einer WG wie ihre Kommilitoninnen, sondern in der eigenen Wohnung. Zwar sparsam eingerichtet, aber groß genug. Sie hat ein Auto, wenn sie das braucht, auch wenn sie aus Prinzip fast nur Fahrrad und Zug benutzt. Sie sei sehr dankbar, dass sie sich das alles leisten könne. Ihr Vermögen sei ihr aber auch eine Verpflichtung, meint Christina Hansen.
Ich habe Geld. Also muss ich auch was damit machen. Ich bin in der Lage, anderen zu helfen, also muss ich das auch tun.
Das klingt edel. Aber die junge Frau lebt auch danach, mit ihrer freiwilligen Arbeit neben dem Studium und mit Investitionen, die sie und ihre Mutter tätigen.
Ich meine, ich habe auch nichts dazu getan, diesen Reichtum zu verdienen. Deswegen bin ich auch verpflichtet, ihn weiterzugeben.
Jedenfalls Teile davon. Mit Weitergeben meint Christina Hansen etwa Spenden an die sogenannte Bewegungsstiftung.
Das ist praktisch wie eine Kontaktbörse zwischen vermögenden Menschen, die mit ihrem Geld was Sinnvolles anfangen wollen, und eben Organisationen, Initiativen, die selber Geld suchen für Projekte, an die sie glauben.
Mit Betonung auf Glauben. Die vermögenden Stifter in dieser Bewegungsstiftung wollen nicht nur im Stil von Bill Gates oder anderen Forschungsprojekte etwa gegen schlimme Krankheiten unterstützen, sondern sie wollen auch sozialen Wandel auslösen helfen, der zu Verbesserungen führt.
Wir versuchen eben auch, das nicht nur über Forschung und Technik zu lösen, sondern eben auch über einen gesellschaftlichen Wandel, weil ich glaube, schlussendlich können wir Veränderung nur erreichen, wenn wir in die Köpfe der Menschen reinkommen.
Und wieso Veränderung? Wie sieht diese 23-Jährige, die ihre Matura in Stuttgart gemacht hat und jetzt in Iserlohn nachhaltiges Management studiert, wie sieht sie ihre Welt? Wie sieht sie ihre Zukunft?
Einerseits ist mir sehr bange zumute, weil ich sehe, wie schnell alles geht und wie wenig Zeit wir doch haben. Wenn wir allein vom Klimawandel ausgehen, sind das noch 20 Jahre von Erdöl. Das haben wir noch vielleicht 30 Jahre, dann ist es aus. Und ich glaube, das gibt eine riesig große Krise. Andererseits denke ich aber auch, eben dadurch, dass wir so vernetzt sind, haben wir riesengroße Chancen, weil wir eben ganz viele verschiedene Menschen zusammen haben, einen riesengroßen Brainpool, aus dem wir schöpfen können.
Nur muss da sehr schnell sehr viel passieren, meint Christina Hansen.
Wir können so, wie wir jetzt arbeiten, nicht mehr weitermachen. Irgendwann wird es nicht mehr gehen, dann kommt es zum Kollaps. Es kann kleinere Kollapse geben, aber wenn wir Pech haben, dann kommt der Golfstrom zum Erliegen und wir versinken hier im Schnee, wenn wir eine Eiszeit haben. Und ich glaube, bis dahin sollte es nicht kommen. Es müsste doch möglich sein, dass wir vorher umdrehen.
Und deswegen hat Christina Hansen Nachhaltigkeit zu ihrem Lebensthema gemacht. Deswegen studiert sie nachhaltiges Management. Deswegen investiert sie Geld in Bewegungen, die Veränderung wollen, nicht nur in Forschungsergebnisse. Deswegen will sie mit ihren Aktionen in die Köpfe der Menschen hineinkommen. Das klingt verdienstvoll, aber halt nach einer sehr bürgerlich-grünen, zentraleuropäischen Sichtweise. In Griechenland, in Bolivien oder in Bangladesch haben Junge ja vermutlich andere Anliegen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt überall auf der Welt Jugendliche, die sowas auch im Sinn haben. Ich glaube nur, sie haben sehr viel weniger Chancen, das zu Gehör zu bringen. Ich denke aber, gerade in Ländern, die vielleicht noch etwas ursprünglicher leben, die wir als Drittweltländer bezeichnen, dass sie dort sehr viel schneller mit den Auswirkungen dieser ganzen Krisen, die wir haben, zu spüren bekommen. Und dann wird es dort sehr viel schneller gehen mit dem Prozess in Richtung Nachhaltigkeit. Bei uns ist das einfach noch so, dass wir die Auswirkungen überhaupt nicht zu spüren bekommen.
Deswegen sei für Sie eines so enorm wichtig: Information, Bildung, Kenntnis erwerben, Kenntnis vermitteln. Da will sie investieren mit eigener Arbeit, Computerkurse und mit ihrem Geld. Dabei stellt sich aber eine grundsätzliche Frage: Wenn es hapert in der Bildung, sogar in Deutschland, und wenn es Leute wie Sie gibt, die viel mehr haben, als sie brauchen und die auch helfen wollen, wäre da nicht die einfachste, transparenteste und demokratischste Lösung, dass der Staat dieses Geld bekommt und halt dort investiert, wo es die demokratisch gewählten Institutionen für am wichtigsten halten? Kurz, höhere Steuern für Reiche. Christina Hansen zögert.
Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber dann müsste man eine Institution haben, die ganz genau und sehr, sehr transparent dafür sorgt, dass dieses Geld auch wirklich in die richtigen Stellen kommt.
Sie, Ihre Familie möchten bestimmen können, wo, wie Ihr Geld eingesetzt wird. Wobei sie andeutet, dass sie persönlich höhere Steuern für Reiche nicht grundsätzlich ablehne. Wichtig sei einfach, dass etwas geschehe, dass viel geschehe im Kampf gegen die Katastrophe, und zwar im Großen wie im Kleinen. Deswegen wird sie auch nächste Woche wieder Computerunterricht geben, damit die Seniorinnen sich ihre Informationen auch aus dem Internet holen können.
Genau, und jetzt geben Sie dann den Suchbegriff ein. Und jetzt haben Sie die Ergebnisse wieder.
Christina Hansen sorgt für Anschluss der Senioren. Kasper Selk hat sie begleitet. Letzte Station dieser Sendung ist Marseille. Wie jede Hafenstadt ein Schmelztiegel und dieses Jahr auch Kulturhauptstadt. Das wird Tausende an die Côte d'Azur locken, doch so viel Marseille auch zu bieten hat, es gibt eine Kehrseite. Die Stadt am Meer ist eine Hochsicherheitszone geworden, denn die Kriminalität boomt. Allein im letzten Jahr wurden 20 Menschen ermordet. Und besorgte Kulturtouristen fragen sich, ob sie für ihren Besuch womöglich besser kugelsichere Westen tragen sollen. Die Reportage von ARD-Korrespondentin Evi Seibert.
An diesem Mittag läuft mal wieder nichts in Marseille. Bus- und Bahnfahrer streiken, weil ein Schaffner von bewaffneten Jugendlichen angegriffen worden ist. Ein Taxi zu bekommen, ist reine Glückssache. Taxifahrer Ibrahim schimpft während der ganzen Fahrt.
En pleine terrasse de café. Les gens étaient attablés en train de manger, vous savez, le midi.
Jetzt erschießen sie sich schon mitten in der Stadt, auf der Terrasse eines Cafés. Mit 10 Kugeln haben sie einen Mann hingerichtet und einen anderen verletzt. Fast jede Woche gibt es solche Schießereien. Wo bleiben die Behörden? Warum tun die nichts? Wir haben alle Angst in Marseille.
On a peur dans Marseille.
Die Zeiten, in denen sich die Bandenkriege auf bestimmte Stadtteile beschränkten, sind offenbar vorbei. Jetzt schwappt der Drogenkrieg auf die bürgerlichen Viertel über. Das hat auch bei der Regierung in Paris Alarm ausgelöst. Innenminister Manuel Valls hat die Stadt zur Sondersicherheitszone erklärt und 2 neue Hundertschaften Polizei in die schwierigen Viertel abkommandiert. Dort war bisher die Sondereinsatztruppe Brigade Nord zuständig. Die Hälfte dieser Truppe sitzt seit kurzem selbst hinter Gittern. Die Polizisten sollen den Dealern Drogen und Geld abgeknöpft haben, um sich selbst zu bereichern. Ansonsten haben sie diese Viertel sich selbst überlassen. Heruntergekommene Mietshäuser, verriegelte, verlassene Werkstätten, brachliegende Gelände, leere Straßen. Die meisten der Menschen, die hier wohnen, stammen aus Einwandererfamilien. Männer in arabischer Kleidung sitzen den ganzen Tag auf schiefen Plastikstühlen auf dem Gehweg. Frauen müssen ihre Einkaufstüten kilometerweit schleppen. Es gibt kaum noch Geschäfte in der Gegend. Einziger Lichtblick: das Bürgermeisteramt des 15. Arrondissements. Hier strahlt die Kunststoffempfangstheke in Rosa und Silber. Überall stehen Blumengestecke in der gleichen Farbkombination. Hier herrscht Samia Ghali, die streitbare Bezirksbürgermeisterin, die neue Heldin der Armenviertel Marseilles. Ich liebe meine Stadt. Wir haben das Meer und die Sonne. Wir können das Leben genießen. Ich bin hier geboren und würde niemals woanders als in Marseille leben wollen. Aber die Stadt hat größte Probleme und die Führung dieser Stadt ignoriert sie einfach. Für mich ist Marseille wie eine schwerkranke Frau. Nur statt sie zu kurieren, schminkt man sie, damit keiner merkt, wie schlecht es ihr geht. Ich finde aber, man muss sie von innen heilen.
Moi, je compare Marseille à une dame qui serait malade et que au lieu de la soigner, on va la maquiller pour faire croire qu'elle va bien.
Nirgendwo in Marseille und nirgendwo in Frankreich sind die Leute ärmer als in diesen Vierteln. Vor allem die Jungen haben kaum Aussichten auf eine Ausbildung oder einen Job. Manche wie Omar Jalil haben sich in Nachbarschaftsgruppen zusammengeschlossen. Ihm platzt regelmäßig der Kragen.
Die
Behörden haben uns an Drogengangs ausgeliefert. Die machen hier jetzt die Gesetze. Aber das kann doch nicht sein. Hier wohnen 10.000 Leute. Die werden von ein paar Kriminellen gegängelt. Tatsache ist allerdings auch, dass viele dieser völlig verarmten Familien überhaupt nur überleben können, wenn einer von ihnen beim Drogenhandel mitmacht, erzählt Alphonse Giovannini von der Polizeigewerkschaft. All die Jungs, die Schmiere stehen oder als Kleindealer rekrutiert werden. Die sind Teil eines Millionengeschäfts. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da bringen 14-, 15-Jährige täglich 500 Euro nach Hause. Die ernähren ihren ganzen Wohnblock. Und sie werden mit Waffen ausgerüstet. Keine kleinen Kaliber. Bei fast jeder Schießerei in Marseille sind Kalaschnikows im Spiel. Warum das Pulverfass Marseille noch nicht explodiert ist, kann er sich auch nicht so richtig erklären. Das Meer und die Sonne spielen vielleicht eine Rolle, sagt er. Niemand weiß, wie lange das noch ausreicht.
Das war Evi Seibert aus Marseille und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasse, für die Nachrichten Christoph Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.